Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 8. März. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ich auch mal wieder bei euch bin und mit euch gemeinsam durch die Bibel lese. Wie immer lesen wir alles aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Viertes Buch Mose, Kapitel 10 bis Kapitel 11, Vers 30. Die silbernen Trompeten. Der Herr sprach zu Mose: Fertige zwei Trompeten aus getriebenem Silber an. Mit ihnen sollst du der Gemeinschaft das Signal geben, sich zu versammeln oder das Lager abzubrechen. Werden beide Trompeten geblasen, soll das Volk sich bei dir am Eingang des Zeltes Gottes versammeln. Ertönt jedoch nur eine Trompete, sollen nur die Stammesfürsten Israels zu dir kommen. Wenn ihr nun das Signal für den Aufbruch gebt, sollen die Stämme, die auf der Ostseite des Zeltes Gottes lagern, aufbrechen. Wenn das Signal zum zweiten Mal ertönt, sollen die Stämme auf der Südseite folgen. Man soll kurze Signale als Zeichen für das Weiterziehen geben. Soll das Volk jedoch zu einer Versammlung zusammengerufen werden, dann blast ein Trompetensignal, aber gebt keine kurzen Signale. Nur die Priester, die Nachkommen Aarons, dürfen die Trompeten blasen. Diese Anordnung gilt für immer für euch und eure Nachkommen. Wenn Feinde euer Land angreifen und ihr gegen sie in den Krieg zieht, sollt ihr mit diesen Trompeten Alarm blasen, damit der Herr, euer Gott, an euch denkt und euch vor euren Feinden rettet. Blast die Trompeten auch bei freudigen Anlässen, bei euren Festen sowie zu Beginn eines jeden Monats bei euren Brand- und Friedensopfern. Die Trompeten sollen euren Gott an euch erinnern. Ich bin der Herr, euer Gott. Die Israeliten verlassen den Sinai. Am 20. Tag des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägypten, erhob sich die Wolke vom Zelt Gottes. Da brachen die Israeliten nach Stämmen geordnet auf und verließen die Wüste Sinai, bis die Wolke in der Wüste Paran stehen blieb. So brachen sie das erste Mal auf, wie der Herr ihnen durch Mose befohlen hatte. Die Stämme, die unter dem Banner Judas lagerten, führten den Zug an. Der Stamm Juda stand unter der Führung von Nachschon, dem Sohn Amminadabs. Der Stamm Issachar wurde von Netanael, dem Sohn Zuas, angeführt und der Stamm Sebulon von Eliab, dem Sohn Helons. Dann brachen die Gershoniter und Merariter mit dem Zelt Gottes auf, das zuvor abgebaut worden war. Danach folgten die Stämme, die unter dem Banner Rubens lagerten. Der Stamm Ruben stand unter der Führung von Elizur, dem Sohn Shedeurs. Der Stamm Simeon wurde von Shelumiel, dem Sohn Zurishaddais, angeführt und der Stamm Gad von Eliasaph, dem Sohn Deguels. Dann folgten die Kehatiter mit den heiligen Geräten. Wenn sie im nächsten Lager eintrafen, war das Zelt Gottes bereits aufgestellt worden. Anschließend brachen die Stämme, die unter dem Banner von Ephraim lagerten, auf. Der Stamm Ephraim wurde von Elishama, dem Sohn Amihuds, angeführt und der Stamm Manasse von Gamliel, dem Sohn Pedazurs. Der Stamm Benjamin unterstand der Führung von Abidan, dem Sohn Gidonis. Die Stämme, die unter dem Banner von Dan lagerten, bildeten die Nachhut des ganzen Zuges. Der Stamm Dan stand unter der Leitung von Ahiezer, dem Sohn Amishaddais. Der Stamm Asser wurde von Pagiel, dem Sohn Ochrans, angeführt und der Stamm Naphtali von Ahira, dem Sohn Enans. In dieser Marschordnung zogen die Israeliten weiter, Stamm um Stamm. Eines Tages sagte Mose zu seinem Schwager Hobab, dem Sohn des Midianiters Reguel: Wir machen uns auf den Weg in das Land, das der Herr uns versprochen hat. Komm doch mit uns. Dir wird es gut gehen bei uns, denn der Herr hat Israel viel Gutes versprochen. Aber Hobab antwortete, »Ich will nicht mit euch ziehen, sondern lieber in mein Land zu meinen Verwandten zurückkehren.« »Bitte verlass uns nicht«, bat Mose, »denn du kennst die Stellen in der Wüste, an denen wir lagern können und könntest uns führen. Wenn du mit uns kommst, werden wir alles Gute, das der Herr uns schenkt, mit dir teilen.« Nachdem sie den Berg des Herrn verlassen hatten, marschierten sie 3 Tage lang. Die Bundeslade des Herrn wurde während der 3 Tage an der Spitze des Zuges getragen, um ihnen zu zeigen, wo sie Rast machen sollten. Am Tag stand die Wolke des Herrn über ihnen, wenn sie aufbrachen. Und immer, wenn die Leviten sich mit der Lade auf den Weg machten, rief Mose, »Steh auf, Herr! Deine Feinde sollen vertrieben werden und vor dir fliehen.« Und wenn sie mit der Lade Halt machten, sagte er, »Kehr zurück, Herr, zu den vielen Tausenden Israels.« Die Israeliten beklagen sich bei Mose. Doch schon bald begannen die Israeliten, sich beim Herrn über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Als der Herr dies hörte, wurde er zornig auf sie und ließ ein Feuer am Rand ihres Lagers ausbrechen, das einen Teil des Lagers zerstörte. Die Israeliten liefen zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb wurde dieser Ort Tabera genannt, weil dort Feuer vom Herrn unter ihnen gewütet hatte. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten, und so klagten auch die Israeliten von neuem. »Wer gibt uns Fleisch zu essen?« jammerten sie. »Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten ganz umsonst bekamen. Wir bekamen so viele Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir alle Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen.« Das Manna sah aus wie Koriandersamen und hatte die Farbe von Edelharz. Die Leute gingen umher, sammelten es vom Boden auf und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern. Dann kochten sie es in Töpfen oder backten Fladenbrote. Das Manna schmeckte wie Ölkuchen. Jede Nacht, wenn der Tau auf das Lager fiel, kam auch das Manna herab. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten, und der Herr wurde sehr zornig. Da wurde auch Mose ungehalten und er fragte den Herrn, »Warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Womit habe ich es verdient, dass du mir die Verantwortung für solch ein Volk auflädst? Bin ich etwa die Mutter dieses Volkes? Oder habe ich es geboren, so dass du mich aufforderst, trag es auf deinen Armen, so wie eine Amme einen Säugling trägt, in das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen habe? Woher soll ich denn Fleisch nehmen, um es all den Menschen zu geben? Denn sie jammern und rufen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann die Sorge für dieses Volk nicht alleine tragen, diese Last ist zu schwer für mich. Willst du mir aber nicht helfen, dann töte mich lieber gleich, wenn du mir etwas Gutes tun willst, damit ich meine elende Lage nicht länger mit ansehen muss.« Mose wählt 70 Anführer aus. Da sprach der Herr zu Mose, »Versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort mit dir sprechen. Ich werde einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Befiehl dem Volk, dass es sich heiligen soll. Sag den Leuten, morgen werdet ihr Fleisch zu essen bekommen, denn ihr seid mir mit eurem Gejammer in den Ohren gelegen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Wie gut hatten wir es doch in Ägypten. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet davon essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr davon essen, auch nicht 2, 5, 10 oder 20 Tage. Ihr werdet einen ganzen Monat lang Fleisch essen, bis es euch zu den Ohren wieder herauskommt und ihr euch davor ekeln werdet. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter euch lebt, zurückgewiesen, indem ihr vor ihm gejammert habt, warum haben wir Ägypten nur verlassen? Mose wandte ein, es sind 600.000 wehrfähige Männer hier bei mir, und du versprichst ihnen so viel Fleisch zu geben, dass sie einen ganzen Monat zu essen haben. können denn so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es genug für jeden gibt? Oder würde es ausreichen, wenn alle Fische im Meer gefangen würden? Da entgegnete der Herr: Ist meine Macht etwa begrenzt? Du wirst schon sehen, ob meine Ankündigung eintrifft oder nicht. Also ging Mose hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Dann berief er 70 der führenden Männer und wies sie an, sich um das Zelt Gottes herum aufzustellen. Da kam der Herr in einer Wolke herab und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem Geist, der auf Mose lag, und legte ihn auf die 70 führenden Männer. Sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Dies geschah jedoch nur dieses eine Mal. Zwei Männer waren noch im Lager, als der Geist auf sie kam. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Sie gehörten zu den führenden Männern des Volkes, waren aber nicht zum Zelt Gottes gegangen und begannen nun mitten im Lager zu weissagen. Ein junger Mann lief zu Mose und berichtete ihm: Eldad und Medad reden im Lager prophetisch. Josua, der Sohn Nuns, der von seiner Jugend an Moses Diener war, forderte: Mose, mein Herr, hindere sie doch daran. Doch Mose antwortete: Willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünschte mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Dann kehrte Mose zusammen mit den führenden Männern Israels ins Lager zurück. Matthäus Kapitel 23, die Verse 13 bis 39. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler, denn wenn ihr andere nicht ins Himmelreich hineinlasst, werdet auch ihr nicht hineingelassen. Ja, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr reist über Land und Meer, um einen Menschen zu bekehren, und dann macht ihr aus ihm einen Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Ihr blinden Anführer, schlimm wird es euch ergehen. Ihr behauptet, es habe keine Bedeutung, beim Tempel Gottes zu schwören. Einen solchen Eid könne man ruhig brechen. Und im selben Atemzug behauptet ihr, wenn man aber beim Gold im Tempel schwört, müsse man sich daran halten. Ihr verbohrten Dummköpfe, was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel, durch den das Gold erst heilig wird? Ihr sagt, ein Schwur beim Altar dürfe ruhig gebrochen werden, ein Eid bei den Opfergaben auf dem Altar aber sei bindend. Ihr seid blind. Was ist wichtiger, die Opfergabe auf dem Altar oder der Altar, durch den die Opfergabe erst heilig wird? Wenn ihr beim Altar schwört, schwört ihr beim Tempel und bei Gott, der im Tempel wohnt. Und wenn ihr beim Himmel schwört, schwört ihr bei dem Thron Gottes und bei Gott selbst, der auf diesem Thron sitzt. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimmer gehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaftig wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Ihr blinden Anführer, ihr siebt euer Wasser durch, damit ihr nicht aus Versehen eine Mücke verschluckt, und dann verschluckt ihr ein Kamel. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimmer gehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selbst sauber. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffender Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Ihr baut Grabmäler für die Propheten, die von euren Vorfahren ermordet wurden, und schmückt die Gräber der gottesfürchtigen und gerechten Menschen, die von euren Vorfahren umgebracht wurden. Und dann behauptet ihr dreist, wir hätten niemals mitgemacht, als sie die Propheten ermordeten. Damit bestätigt ihr selbst, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Macht weiter so, bringt zu Ende, was ihr angefangen haben. Ihr Schlangen, ihr Söhne von Vipern, wie wollt ihr der Verurteilung zur ewigen Verdammnis entgehen? Ich werde euch Propheten und weise Männer und Schriftgelehrte schicken. Einige von ihnen werdet ihr kreuzigen, andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und sie von Stadt zu Stadt hetzen. Und deshalb werdet ihr schuldig gesprochen werden für die Ermordung aller gottesfürchtigen Menschen, angefangen mit dem gerechten Abel bis zu Sechaja, dem Sohn des Berechja, den ihr im Tempel zwischen Altar und Heiligtum ermordet habt. Ich versichere euch, die Strafe für all das wird über diese Generation hineinbrechen. Jesus trauert um Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, du Stadt, die Propheten ermordet und Gottes Boten steinigt, wie oft wollte ich deine Kinder zusammenrufen, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln birgt, doch ihr habt es nicht zugelassen. Und nun seht, euer Haus ist euch überlassen, leer und verödet. Denn ich sage euch, ihr werdet mich nicht wiedersehen, ehe ihr nicht sagt, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Psalm 51. Für den Chorleiter. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück, und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an, und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz, und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht, und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen. Hilf und erbarme dich über Zion, baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf deinem Altar opfern. Sprüche, Kapitel 10, die Verse 31 und 32. Der Gottesfürchtige erteilt weisen Rat. Die Zunge aber, die betrügt, wird abgeschnitten. Die Worte der Gottesfürchtigen sind hilfreich, das Reden der Gottlosen aber verdreht die Wahrheit. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Die Losung für heute ist in 2. Buch Chronik, Kapitel 14, Vers 10. Herr, du bist unser Gott. Gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und aus 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9 dazu. Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen, fröhlichen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.